Ja, wir haben vom Vater schon gehört und heute feiert man den Muttertag. Das letzte Mal, als ich gepredigt habe, da haben wir vom fünften Gebot gehört, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wir hatten gelernt, dass dieses Gebot darauf baut, dass die Vater und Mutter eine Aufgabe und ausüben sollen und Verantwortung haben, und dafür verdienen sie eben die Ehre. Und dann haben wir auch gelernt, dass alle Autoritäten, die eine Verantwortung für andere Menschen haben, in gewissem Maß Ehre und Gehorsam verdienen. Jetzt sind wir beim sechsten Gebot angekommen und bei der fünften Predigt über die zehn Gebote. Manche von euch haben wahrscheinlich den Anfang verpasst. Deswegen möchte ich noch einmal kurz darüber sprechen, was die Motivation für diese Predigtreihe ist. Viele Menschen heute denken, dass sie ihr Leben völlig selber gestalten können und dass das, was sie sich an Regeln aufstellen, dass die nur für sie gelten. Es gibt kein richtig und falsch. Ich lebe mein Leben, du lebst dein Leben. Und das ist eben begründet in dem Individualismus und Relativismus, in dem wir leben. Und dieses Gedankengut, das verbreitet sich auch unter Christen und durchsetzt unsere Gemeinden. Und dieses Gedankengut führt auch dazu, dass in vielen Gemeinden Streit entsteht. Und aus meiner persönlichen Beobachtung ist das auch der Grund, weshalb es zu vielen Spaltungen von Gemeinden kommt. Es geht immer um Lebensregeln und Ethik. Und anhand dessen, wie jemand lebt und wie er seine Lebensregeln aus der Bibel ableitet, offenbart sich sein Bibelverständnis und seine Gotteserkenntnis. Hier zeigt sich, ob man erstens der Bibel glaubt und in seiner Vollständigkeit als Gottes Wort sieht, welches Bild man von Gott und dem Menschen hat, und drittens, was für eine Bedeutung das Erlösungswerk für einen Menschen hat. Wenn einem Menschen nicht bewusst wäre, was richtig oder falsch ist, und er nicht weiß, was Gott von einem erwartet, dann wird er auch keine Sündenerkenntnis haben. Und ich denke, das ist auch ein Grund, wieso wir mit dem Evangelium in unserer Gesellschaft so wenig auf offene Ohren stoßen, weil kaum einer ist an dem Punkt angekommen, dass er denkt, dass er in Sünde lebt. Die meisten Menschen denken, ich halte meine Lebensregeln, deswegen bin ich gut und deswegen brauche ich nichts, wovon ich erlöst werden muss. In den Gemeinden ist es so, dass die Theologie die Ethik bestimmt. Also das, was wir von Gott erkannt haben, das bestimmt so, wie wir leben. Aus dem Leben eines Menschen können wir lesen, was für eine Theologie er folgt. Und je mehr man über die zehn Gebote oder über die Erwartungen Gottes an den Menschen, die wir aus der Bibel ableiten können, redet, desto mehr kommt man in Bereiche, die einem vielleicht auch wehtun. Ich weiß auch, dass ich mich mit der Auslegung der zehn Gebote selber angreifbar mache, weil ich erstens selbst weit weg davon bin, die zehn Gebote zu halten oder die Ethik der Bibel vollständig in meinem Leben umzusetzen, und wahrscheinlich auch, weil ich in einigen Dingen nicht richtig liege oder meine Formulierungen Interpretationsspielraum lassen. Ich komme aber immer wieder an Punkte, wo ich schlucken muss, wenn mir bewusst wird, was Gott von mir verlangt. Ich überlege dann, ob ich das, was ich erkannt habe und womit ich selber Schwierigkeiten habe, ob ich sie hier vorne sagen darf und soll. Aber das wäre wohl feige und heuchlerisch, wenn man auf die Auslegung von etwas verzichtet, nur weil dadurch seine eigene Fehlbarkeit offenbar wird. Es ist leicht für einen Prediger, über etwas zu predigen, was er selber hält. Die Bibel sagt aber, dass es genau diesen Effekt gibt, dass wenn man das Wort liest, dass es wehtut. Hebräer 4, 12 und 13. Ein sehr bekannter Vers über die Bibel. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wenn unsere Auslegung dazu dienen würde, das Schwert stumpf zu machen, dann, dass es nicht mehr Gedanken und Gesinnungen richtet, dann verfehlt sie ihr Ziel. Dann ist die Predigt hier vorne umsonst und dann ist es Unterhaltung und keine Auslegung mehr. Aber leider gibt es eben diesen Trend unter Christen, vieles abzuschwächen und weich zu machen. Das Aufdecken und Enthüllen seiner eigenen Sündhaftigkeit, das macht erst das Werk Jesu groß für uns. Erst wenn wir wissen, wie oft und alltäglich wir sündigen und wie oft wir Gottes Gebote brechen, dann erkennen wir die Größe seines Opfers für uns. Die Erkenntnis des Gesetzes verdeutlicht uns, was Jesus für uns getan hat. Auch deshalb predige ich so gerne über die 10 Gebote. Und damit möchte ich zum 6. Gebot kommen. Denn gerade beim 6. Gebot wird deutlich, wie oft und schwer wir sündigen. Eigentlich ist das 6. Gebot ein Gebot, von dem jeder denkt, oder die meisten, dass sie es noch nie gebrochen haben. 2. Mose 20, Vers 13. Es ist ganz einfach, 4 Worte. Und eigentlich müsste ich die Stelle gar nicht dafür aufschlagen. Du sollst nicht töten, steht bei mir in der Bibel. Ich möchte mit einer Begriffsklärung anfangen. Hier steht das Wort töten. Der Duden sagt, dass töten bedeutet, den Tod von jemandem oder etwas herbeiführen, verursachen, verschulden. Wenn man diesen Vers jetzt isoliert betrachten würde, dann sähe man einige Widersprüche in der Bibel. Weil wir kennen die Geschichten, wo Gott zum Beispiel dem Volk Israel befiehlt, andere Völker auszulöschen. Und er spricht sozusagen das Gericht über andere Völker und die Israeliten müssen es ausführen und töten andere Völker. Gott fordert also zum Brechen seines eigenen Gebots auf. Wenn man jetzt dieses generelle Verbot, ein Leben zu beenden, auch auf die Tiere ausweiten würde, dann hätten wir noch einen weiteren Widerspruch, weil Gott im Alten Testament viele Opfer fordert, wo Menschen Tiere töten müssen. Deswegen lohnt es sich, das Wort, das hier im Deutschen mit töten übersetzt ist, etwas genauer anzuschauen. Und das hebräische Wort, das hier steht, Das wird insgesamt 47 Mal im Alten Testament verwendet. Und es wird immer für ungerechtfertigtes Töten verwendet. Es wird nicht verwendet für das Töten im Krieg, bei der Todesstrafe oder bei der Tiertötung. Dafür gibt es jeweils andere Verben. Deswegen sagen einige Ausleger, dass die Übersetzung mit "Du sollst nicht töten" einfach nicht in der Vollständigkeit das wiedergibt, was der hebräische Text sagt. Eine bessere Übersetzung wäre vielleicht "Du sollst nicht totschlagen" oder "Du sollst nicht ungesetzlich töten". Und diesem Argument kann ich auch gut folgen, denn es geht hier im Kern darum, dass man kein unschuldiges Blut vergießt. Aber unbeabsichtigte Totschlagen ist damit auch eingeschlossen. Deswegen könnten wir auch nicht übersetzen, du sollst nicht morden. Und ich sagte, es gibt für die Verben, wo Tiere getötet werden, wo die Todesstrafe ausgeführt wird und im Krieg getötet wird, andere Ausdrücke im Hebräischen dafür. Und die Bibel gibt uns ausdrückliche Ausnahmen für das Tötungsgebot. Diese werden aber auch von Gott genauso verordnet. 2. Mose 22, Vers 1. Wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen, sodass er stirbt, so hat man keine Blutschuld. Also die Selbstverteidigung ist eine Ausnahme. Eine weitere Ausnahme, Nehemia 4, Vers 8. Wir wissen, dass die Völker außenrum um Israel sich verbündet haben, um die Israeliten, die gerade zurückgekehrt sind, zu vernichten. Und da sagt Nehemia: Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmen, also 4 Vers 8. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Also wo gekämpft wird, wird auch getötet. Und in diesem Fall bekommt das Volk Israel den Auftrag, sich zu verteidigen. Das ist auch eine Ausnahme von dem Tötungsgebot, Verteidigung des Landes. Eine weitere Ausnahme, 2. Mose 21, Vers 12. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Also derjenige, der jemanden getötet hat, der muss auch sterben. Und er wird nicht durch ein Naturereignis sterben, sondern er wird durch Menschenhand sterben. Auch im Neuen Testament gibt es einen Vers, der dem Staat die Waffengewalt zuspricht. Viel zitiert, Römer 13, Vers 4. Da geht es um die Obrigkeit. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Also der das Schwert trägt, der trägt es, um es einzusetzen. Und wenn das Schwert eingesetzt wird, dann führt es häufig dazu, dass das Opfer daran stirbt. Das könnte man jetzt so verstehen, der Alex, der predigt da vorne für die Todesstrafe. Das möchte ich aber nicht hier sagen. Ich bin trotzdem ein Gegner der Todesstrafe. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, heutzutage wird es die Todesstrafe am meisten von Diktaturen und autoritären Staaten eingesetzt, um politische Gegner unter irgendwelchen Vorwänden hinzurichten. Da sehen wir auch aktuell ein Beispiel, dass in der Türkei jetzt die Todesstrafe eingeführt werden soll. Da geht es nicht darum, dass irgendwelche Mörder hingerichtet werden sollen, sondern politische Gegner. Und das können wir natürlich nicht aus der Bibel begründen. Und der Staat hat heute auch genug andere Möglichkeiten, seine Gesetze ohne Todesstrafe durchzusetzen. Und gerade wir als Christen sollten einem Sünder auch die Möglichkeit geben, nach so einer Sünde sich zu bekehren und zu Gott umzukehren. Und wenn wir eben die Todesstrafe rigoros durchsetzen würden, dann würde es wahrscheinlich dazu führen, dass viele Menschen sich nicht bekehren können. Man hört es nämlich immer wieder in Berichten, dass Menschen, die in der Todeszelle sitzen, umkehren und Gott nachfolgen. Das ist jetzt nicht überraschend, dass ich gegen die Todesstrafe hier vorne was sagen kann. In Deutschland ist es ja, wird man kaum einen Menschen finden, der für die Todesstrafe ist. Aber hier wird auch oft häufig laut geschrien gegen die Ausführung der Todesstrafe, zum Beispiel in Amerika, einem christlichen Land. Interessant ist, dass die Menschen am lautesten schreien, die auch am lautesten sich für die Abtreibung einsetzen. Das zeigt mir, dass es eigentlich ein heuchlerisches Motivation dahinter ist. Ja, also ich denke, auch heute, auch in Deutschland, könnte der Staat das Recht dazu haben, in bestimmten Situationen, obwohl es bei uns die Todesstrafe nicht gibt, Menschen zu töten, zum Beispiel bei Geiselnahmen, Amokläufen und Terroranschlägen. Töten kann manchmal eben auch das bedeuten, dass man unschuldiges Leben schützt. Also wenn jemand jetzt Soldat wird und den Staat schützt, dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass er auch mal töten muss oder wenn jemand einen Attentäter stoppen möchte. Ihr kennt sicher die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer, einem der bekanntesten deutschen Theologen. Er war viel krasser mit dieser Frage konfrontiert wie wir. Er musste die Frage beantworten für sich: Ist es gerechtfertigt, einen Tyrannen zu töten, um unschuldiges Leben zu schützen? Und er hat gesagt, ja. Das unschuldige Leben ist so viel wert, dass man auch einen Tyrannen dafür das Leben nehmen muss. Ich denke, das ist eine sehr schwierige Frage und bin froh, dass ich diese Frage nicht für mich endgültig beantworten muss. Und ich bin froh, dass ich auch kein Polizist oder Soldat bin, der vor dieser Frage steht, dass er in die Situation kommen kann, um unschuldiges Leben zu schützen, ein schuldiges Leben zu nehmen. Aber meiner Meinung nach gibt uns die Bibel keine klare Antwort darauf, dass wir als Christen eben nicht die Gewalt des Staates durchsetzen dürfen. Das deutsche Strafrecht, das unterscheidet Morden vom Totschlag. Und vereinfacht gesagt werden die Taten, die aus dem Affekt geschehen, also die nicht von vornherein geplant sind, als Totschlag gewertet. Wenn mich jemand beleidigt und mir sagt, ein schlimmes Wort an den Kopf wirft und ich werde zornig und ich erschlage ihn, dann ist es Totschlag und ich werde nicht so schwer bestraft, wie wenn ich hinter einer Ecke warte und dass jemand vorbeikommt, den ich hasse und ihn dann erschlage, das ist dann Mord. Die Bibel unterscheidet aber dies nicht. 4. Mose 35, 19 und 25. Der Bluträcher soll den Totschläger töten, wenn er ihn antrifft, soll er ihn töten. Stößt einer den anderen aus Hass oder wirft er absichtlich etwas auf ihn, sodass er stirbt, oder schlägt er ihn aus Feindschaft mit seiner Hand, sodass er stirbt, so soll der, welcher ihn geschlagen hat, unbedingt getötet werden, denn er ist ein Totschläger. Der Bluträcher soll den Totschläger töten, wenn er ihn antrifft. Wenn er ihn aber aus Versehen, nicht aus Feindschaft stößt oder irgendein Gerät unabsichtlich auf ihn wirft oder wenn er irgendeinen Stein, von dem man sterben kann, auf ihn wirft, sodass er stirbt und hat es nicht gesehen und ist es nicht sein Feind und wollte ihm auch keinen Schaden zufügen, dann soll die Gemeinde zwischen dem, der geschlagen hat, und dem Bluträcher nach dessen Rechtsbestimmungen entscheiden. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers erretten und ihn wieder zu seiner Zufluchtsstadt führen, in die er geflohen war. Und er soll dort bleiben bis zum Tod des hohen Priesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Also in der Bibel wird nur unterschieden, die Tat aus Versehen, die zu dem Tod führt und ohne Absicht, die wird milder bewertet. Aber die Tat, die aus Zorn oder Hass durchgeführt wird, das macht keinen Unterschied. In Deutschland ist das etwas willkürlich gesetzt, diese Grenze. Die Bibel sagt aber auch, dass der, der einen Tod, einen Mord in Auftrag gibt, die gleiche Schuld trägt. 2. Samuel 12, Vers 9. Das spricht. Da wird zu David gesprochen, nachdem er Uriah töten ließ. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah den Hethiter hast du mit dem Schwert erschlagen. Und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. David hat es eigentlich ja nur in Auftrag gegeben, aber ihm wird vorgeworfen, dass er ihn mit dem Schwert erschlagen hat. Also auch der Auftrag dazu oder die Anstiftung ist genauso schwer. Es geht aber auch noch weiter. Wenn der Tod durch Fahrlässigkeit in Kauf genommen wird eines anderen Menschen, dann lädt man auch Schuld auf sich. 5. Mose 22, Vers 8. Wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer um dein Dach herum, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, falls jemand von ihm herunterfällt. Also der Schutz des Lebens, unschuldigen Lebens, ist Gott so wichtig, dass sogar solche Dinge geregelt werden. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir auch in Deutschland so strenge Regeln haben zum Schutz des Lebens, die sind auch in der Bibel begründet. Der Schutz unschuldigen Lebens wird in vielen Lebensbereichen geregelt, aber nicht in allen. Es gibt ein Thema, das in der Gesellschaft zu extremen Gefühlsausbrüchen führt. Es geht um die Abtreibung. Sie wird so intensiv verteidigt, dass es ein Tabu ist, darüber sie zu verurteilen. In den Medien wird man keine Meinung dazu finden, die die Abtreibung verurteilt. Und auch bei keinem Politiker wird man diese Meinung finden. Warum nicht? Wieso ist unsere Gesellschaft in diesem Punkt so empfindlich? Habt ihr schon mal gesehen und gehört, wie die Proteste sind, wenn Menschen gegen die Abtreibung demonstrieren? Da entlädt sich so viel Hass, dass man erschüttert ist. Wenn wir zurückblicken, wie war das denn in früheren Gesellschaften? Bei den Römern und Griechen war es unbestritten, dass die Eltern das Recht hatten zur Abtreibung und sogar ihre Kinder zu töten. So haben zum Beispiel ganz bekannte griechische Philosophen wie Platon und Aristoteles die Abtreibung legitimiert. Und im römischen Recht war sogar festgeschrieben, dass ein Vater über den Tod seiner Kinder bestimmen durfte. Er durfte sie sogar töten. Ein Neugeborenes durfte er töten, oder wenn ein Kind gegen ihm ungehorsam war, hatte er auch das Recht, ihn nicht nur zu züchtigen, sondern ihn auch zu töten. Und in dieser Zeit kannte man den Schutz des ungeborenen Lebens nur von den Juden, soweit man weiß. Was sagt denn die Bibel dazu? 5. Mose 21, bis 21. Wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes, und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen: Dieser, unser Sohn, ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, das ganz Israel es hört und sich fürchtet. Also, die Eltern haben nicht das Recht, die Kinder zu töten, anders als es bei den Römern war. Die Eltern haben das Recht, die Kinder einem Richter zu übergeben, und der soll entscheiden, was zu tun ist. Das war jetzt zu den Kindern, die schon auf der Welt ist. Aber was ist mit Kindern, die noch nicht auf der Welt sind? Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Einmal, es wird mehrfach in der Bibel formuliert, dass Kinder ein Segen Gottes sind. Gott schenkt das Leben. Psalm 127, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Und ein anderer sehr interessanter Vers, Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Also Gott hat schon eine Beziehung zu ungeborenem Leben. Gott hat schon einen Plan für einen Menschen, der noch nicht auf der Welt ist und der auch noch nicht gebildet ist. Und hier wird auch klar, dass man keine Grenze setzen kann, bis wann ein Leben beendet werden kann oder nicht. Weil es wird davon gesprochen, ehe ich dich im Mutterleib bildete, also bevor das Kind gebildet wurde, steht ihm schon ein Lebensrecht zu, mit der Zeugung. Ich denke, diese Dinge muss man auch heute sagen, weil wir werden dafür, die Umgebung, die trichtert uns so diese Meinung ein, dass wir uns manchmal fast gar nicht mehr trauen, was dagegen zu sagen. Deswegen sollten wir wissen, was die Bibel dazu sagt. Und ich bin sicher, es werden auch Zeiten kommen, wo, und es sind die Zeiten schon da, wo Christen die Abtreibung völlig befürworten. Jetzt möchte ich aber von diesen Themen wegkommen, die Unbehagen bereiten. Und weiter in der Bibel lesen. Wie legt Jesus dieses Gebot aus? Ihr kennt sicher diese Verse. Matthäus 5, 21 bis 24. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Wenn du bis jetzt gedacht hast, dass du noch nie gegen das sechste Gebot verstoßen hast, dann musst du spätestens jetzt deine Meinung revidieren. Ich denke, diese Auslegung von Jesus macht ganz klar, dass jeder Mensch dieser Welt gegen das sechste Gebot verstößt und damit ein Sünder ist. Ohne Ursache zürnen oder Raka sagen, das bedeutet so viel wie Hohlkopf, oder Narr sagen, man würde heute vielleicht sagen Dummkopf, das sind Verstöße gegen das sechste Gebot. Jesus umfasst hier alle Taten, die durch Hass motiviert sind. Hass hat keinen Platz im Leben eines wiedergeborenen Christen. Mit der Auslegung des sechsten Gebots zeigt auch Jesus, dass es gar nicht darum geht, dass du die zehn Gebote buchstäblich nimmst. Weil du, wenn du das sechste Gebot buchstäblich gelesen hättest, dann könntest du weiterhin hassen und beleidigen und würdest denken, du verstößt nicht dagegen. Genau das haben auch die Pharisäer getan. Sie haben sich an den Buchstaben geklammert und waren damit gesetzlich. Es ist interessant, wenn wir jetzt noch die zwei vorhergehende Verse lesen, weshalb das Jesus zu den Schriftgelehrten sagt. Oder die vier Verse ab Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Zwei Anmerkungen dazu. Vers 20. Das Gesetz zu halten reicht nicht. Die Pharisäer haben es ja gehalten. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten muss weit übertroffen werden. Wie geht das? Die Schriftgelehrten haben doch so viel zusätzliche Gesetze eingeführt, um ja nicht das Gesetz Gottes zu verletzen. Wenn die das nicht geschafft haben, wie sollen wir das denn schaffen? Gott akzeptiert nur eine Gerechtigkeit, und das ist die Gerechtigkeit, die durch Annehmen seiner Gnade zustande kommt. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also Jesus hat unsere Sünden getragen, und dadurch haben wir die Gerechtigkeit, die Jesus hatte, erlangt. Zu Vers 19. Trotzdem behalten die Gesetze ihre Gültigkeit. Es wird scheinbar Menschen geben im Himmel, die Gebote nicht gehalten haben oder auch gelehrt haben, die Gebote nicht zu halten, nicht halten zu müssen. Sie werden die Kleinsten genannt werden im Reich der Himmel. Es bedeutet, dass es trotzdem erstrebenswert ist, die Gebote zu halten, auch wenn sie nicht das Entscheidende sind, um in den Himmel zu kommen, weil wenn du die Gebote hältst, wirst du dafür einen Preis erlangen. Aber wenn du dich jetzt auf diesen Vers ausruhen willst, dann verstehst du nicht den Kern des Gesetzes. Hier ist nicht die Rede davon, dass im Himmel Menschen sein werden, die bewusst gegen Gottes Gebote verstoßen und in Sünde leben. Bei diesen Menschen muss man sich natürlich fragen, ob sie die Gerechtigkeit Gottes angenommen haben. Es geht eher darum, dass du nicht verstanden hast, worum es geht, und deswegen die Gebote nicht hältst. Zurück zur Auslegung von Jesus. Alle Taten, die durch Hass motiviert sind, fallen unter das sechste Gebot. In den 10 Geboten gibt es kein Gebot, das sagt, du sollst den anderen nicht verletzen. Du sollst ihn nicht schlagen oder ihm sonst irgendwie Schmerzen zufügen. Uns ist trotzdem aber allen klar, dass das Sünde ist. Und das sechste Gebot schließt das auch ein. Das sechste Gebot umschließt alle verletzenden Taten, die durch Hass motiviert sind. Und alle Taten bedeutet, dass es eben auch mit Worten ist, wie Jesus gesagt hat. Wenn du zu jemandem Dummkopf oder Hohlkopf sagst, dann verletzt du ihn. Nicht körperlich, aber emotional. Und ich denke, auch hier kann man unterscheiden bei Verletzungen, die durch Worte passieren, zwischen Mord und Totschlag. Mord wäre bei Worten, wenn du es absichtlich aus Hass zu jemandem sagst, du Dummkopf. Totschlag wäre eher, wenn du durch eine unbedachte Äußerung jemanden verletzt. Und das passiert uns ja alltäglich, dass wir irgendwas denken, nicht genau darüber nachdenken und dadurch jemandem Schmerzen zufügen. Kann ich auch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. 4 Jungs fahren gemeinsam in den Urlaub. Das ist immer viel Potenzial für Reibereien, sage ich mal. Sie sind alle gläubig und sie gehören zu unterschiedlichen Gemeinden. Einer davon lässt die ganze Zeit die Sau raus und benimmt sich unordentlich. Es ist gerade einer, der in eine besonders konservative Gemeinde geht. Auf einer Autofahrt lässt der Unordentliche ständig seinen Müll aus dem Fenster werfen. Und dann platzt einem der Kragen und sagt, das kannst du nicht machen. Jetzt hör auf damit. Und er macht trotzdem weiter. Dann sagt er, ja, in der Gemeinde bist du immer der Fromme und hier, wenn du weg bist, dann machst du, was du willst. Das saß. Der Vorwurf war, du bist ein Heuchler. Das war der Tod für diese Freundschaft. auch jetzt über 10 Jahre danach tauschen die zwei oberflächlich, nur noch oberflächlich Worte aus. Es gibt keine Freundschaft mehr. Diese Worte, die waren nicht durch Hass motiviert, es war Totschlag. Aber genauso folgenreich. Ich habe damals auch nicht gut gefunden, was der Unordentliche die ganze Zeit saß. Und was der andere formuliert hat, das entsprach auch meiner Meinung. Aber auch Worte, die der Wahrheit entsprechen, können tödliche Verletzungen zufügen. Ich denke, wir sollten uns nicht wie Kinder benehmen, die sagen, Mama, warum ist dieser Mann so dick? Wir können dem zwar sagen, das ist ja die Wahrheit und wir sagen nur das, was die Realität entspricht. Aber auch Dinge, die der Wahrheit entsprechen, können Menschen sehr verletzen. Und es ist nicht unbedingt notwendig, dass man solche Dinge sagt über andere Menschen. Und deswegen muss man sie auch nicht sagen. Und ich denke, Rechtfertigung von solchen Worten ist Egoismus und Selbstsucht. Auch in Jakobus wird bestätigt, dass man mit Worten töten kann. Jakobus 3, 8 und 9. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Also die Zunge, die verbreitet tödliches Gift. Also tödlich mit der Zunge, das heißt mit der Zunge gegen das 6. Gebot verstoßen. Häufig passiert es ganz bewusst, dass man jemanden mit der Zunge tötet, manchmal auch unbewusst. Aber es ist klar, dass ein Mensch, der nach dem Bild Gottes gemacht ist und dadurch seinen Wert und seine Würde erhält, nicht willkürlich verletzt werden kann, darf. Und gerade in der Gemeinde kann das auch ein Problem sein. Jakobus 4, Vers 1 und 2. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ich glaube nicht, dass die Gemeindeglieder sich im eigentlichen Sinn ermordet haben, dass in der Gemeinde das Messer gezückt wurde und einer den anderen erstochen hat. Es ist auf die Verse davor bezogen, wo eben dieses tödliche Gift mit der Zunge verbreitet wird. Und davor sollten wir uns hüten. Paulus gruppiert die Werke des Fleisches so, dass die ganzen Hasssünden zusammenstehen, wie eine logische Reihenfolge. Galater 5, 19 bis 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, das ist ein Komplex, Götzendienst, Zauberei, der andere Komplex, und dann kommt das, was den Hass betrifft, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord. Und dann der nächste Komplex, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das sind Ausschweifungen. Also nochmal, was den Hass betrifft. Es fängt mit Feindschaft an. Feindschaft führt zu Streit und Eifersucht. Wenn der Streit lange anhält, dann führt das zu Zorn. Zorn ist begründet durch Selbstsucht. Man ist verletzt worden, deswegen wird man zornig. Das nimmt dann auch, beschränkt sich dann nicht nur auf einzelne Personen, sondern ergreift auch die ganze Gemeinde. Zwietracht, Parteiungen. Und dann Neid und Mord. Ich finde, das ist ganz schön hart, wenn man überlegt, dass man eben in der Gemeinde auch hin und wieder streitet, in welchen Komplex das eingeordnet wird und wozu das führen kann. Und ich glaube auch nicht, dass hier der Mord gemeint ist, dass Menschen getötet werden, sondern dass mit Beziehungen getötet werden, dass Beziehungen beendet werden. Ja, wieso sind diese Sünden die kleinen Geschwister des Mordes? Streit, Feindschaft, Zorn. Weil sie im schlimmsten Fall einfach sogar im echten Mord enden können. Da gibt es viele Geschichten in der Bibel, zum Beispiel ganz am Anfang die Geschichte von Kain und Abel. Der Mordgedanke entsteht im Herzen, nachdem Eifersucht und Neid da ist. Dann wird es umgesetzt. Genauso in der Geschichte von David und Uriah. Erst die Eifersucht, der Neid, dann der Mord. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten betrachtet, wie es möglich ist zu morden. Körperlich, emotional. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, die möchte ich zum Schluss noch kurz ansprechen. Lukas 17, 1 und 2. Und das ist wahrscheinlich die schlimmste Möglichkeit zu morden. Zumindest formuliert es Jesus ganz drastisch, die Strafe dafür. Er sprach aber zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß gibt. Die Strafe, die jemand erhält, wenn er einen Kleinen zur Sünde verführt, ist schlimmer als die Todesstrafe. Jesus sagt, es wäre besser, wenn er die Todesstrafe erhalten würde. Also der geistliche Mord wird aufs Schärfste verurteilt. Wenn du jemanden mit deinen Taten den Weg zu Gott versperrst, das wird aufs Schärfste verurteilt. Lukas 11, Vers 52, da wird es nochmal etwas anders an die Schriftgelehrten formuliert. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, die ihr jemanden gehindert habt. Also wenn wir jemanden, der Gott sucht, die Entscheidungsmöglichkeit nehmen, dann sündigen wir. Wer verantwortlich ist für den ewigen Tod eines Menschen, der verdient dafür eine Strafe. Und jetzt wird klar, dass dieses Gebot eigentlich nicht zu halten ist. Die 10 Gebote, die sind nicht zu halten. Ich will nicht wissen, wie oft ich in meinem Leben schon dagegen verstoßen habe. Wenn ich das wissen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr in den Spiegel schauen können. Ja, eine Strafe haben wir auch alle verdient. Auch wir Christen können morden und töten im Sinne der Bibel. Der einzige Grund, weshalb wir trotzdem vor Gott bestehen können, ist der, dass wir die Gerechtigkeit nicht durch unsere Taten schöpfen, sondern dadurch, was Gott für uns getan hat. Allein die Gnade ist es, die uns errettet und nicht unsere guten Taten, von denen wir denken, dass sie gut sind. Wenn wir das aufwiegen würden gegenüber unseren schlechten Taten, dann wäre davon nichts mehr übrig geblieben. Halten wir fest, jeder Mensch, der einen anderen Menschen aus Hass vorsätzlich Schmerz zufügt, ist ein Mörder. Völlig unerheblich, ob das körperlicher oder emotionaler Schmerz ist. Und ich hoffe, ich erinnere mich daran, wenn ich das nächste Mal auf jemanden zornig bin und ausholen möchte und ihm was an den Kopf werfen möchte. Wir Menschen sind einfach nach dem Bild Gottes gemacht und deswegen sollen wir eben ehrfurchtsvoll von der Schöpfung reden. Daran kannst du auch dein Leben prüfen. Wenn du jemanden hast aus deinem Herzen, dann spricht es dafür, dass du in Sünde lebst. Zum Schluss möchte ich noch ein Vers lesen aus Epheser 4, 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerungen sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und jetzt seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also das Gegenteil von allem. Nochmal den 32. Vers. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.